Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen zu Folge 106 des FAZ Einspruch Podcast, dem FAZ Podcast für die Welt des Rechts und der Politik, heute am 29.01.2020. Und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche unser Heißsporn Konstantin van Linden.
Hallo, der mit dieser Vorstellung nicht gerechnet hat, aber vielen Dank dafür. Und Corinna Budras, natürlich cool wie gewohnt sozusagen.
Ja, mein lieber Konstantin, wir pflegen hier die Kunst des Überrumpelns, du ja mitunter auch. Und da dachte ich, das können wir bei dieser ganz besonderen Folge uns mal leisten.
Es ist tatsächlich eine ganz besondere Folge. Es ist nämlich die letzte Folge, haben wir gestern festgestellt, mit den Briten als EU-Mitglied. Samstag ist es soweit und wir haben auch eine Art gefunden, damit fertig zu werden.
Ja, denn hier steht ein großer Tanker voll mit Pimps.
Genau, genau. Den werden wir jetzt im Laufe der Sendung leeren.
Und wer das übrigens nicht kennt, das ist eben ein Kultgetränk der Briten. Angeblich soll das auch die britische Königin sich öfter mal genehmigen beim Polospielen.
Okay, hilft oder? Vielleicht
ja.
Der Treffsicherheit.
Und das wollten wir hier natürlich auch mal nutzen, die Gelegenheit. Und wir haben ja auch noch After Eight stehen.
Ja, was ich ein bisschen pervers finde, aber...
aber da stoßen wir jetzt mal an.
Jo, genau. In diesem Sinne, Prost. Auf den Brexit. Das ist irgendwie ein bisschen makaber auch,
ehrlich gesagt. Nee, es ist im Grunde genommen...
Man muss es sich schön trinken.
Anders. Man muss sich schön trinken und es soll ja auch dazu dienen, dass unser Bedauern über die ganze Misere Ausdruck zu verleihen.
Mhm. Ja, das nutze ich dann vielleicht auch.
Ein köstliches Gesöff.
Direkt mal, ja, es ist echt gut geworden. Das nutze ich dann vielleicht auch direkt mal als Anlass, um die Themen vorzustellen. Ha? Das wird nämlich.
Ja. Während ich mein After Eight hier mal esse,
mach
ruhig.
Da legen wir nämlich gleich auch in der Tat mit dem Brexit los. Erzählen nochmal ein bisschen, was bisher geschah, aber vor allen Dingen, was dann jetzt am Samstag geschieht und was bis Jahresende noch alles geschehen wird. Geschehen muss, eine ganze Menge nämlich. Anschließend geht es zurück nach Deutschland. Da sind zwei Gesetzentwürfe, ja, jetzt jedenfalls mal so weit fertig, dass man sie der Öffentlichkeit präsentiert. Einer zu Verbraucherverträgen, da sollen die maximal zulässigen Vertragslaufzeiten gekürzt werden und der andere zum GWB, also Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, da soll es insbesondere den großen Digitalkonzernen an den Kragen gehen. Und am Schluss haben wir natürlich wie immer das gerechte Urteil.
Wir sollten vielleicht hier noch erwähnen, dass wir zur Änderung, zur Reform des Wettbewerbsrechts ein Interview haben. Magst du schon mal ankündigen, wer es ist? Vielleicht so als Hintergrund, da hatten wir noch keine Gläser hier auf dem Tisch stehen.
Ja, das haben wir eben vorab aufgenommen. Also es gibt dann vielleicht so einen leichten Stimmungsbruch, dass wir nämlich erst mal voller werden und dann auf einmal wieder total nüchtern wirken. Das ist mit Ruprecht Potzun, der Kartellrecht an der Universität Düsseldorf lehrt und genau, mit dem haben wir uns mal unterhalten, der hat uns die großen Linien dieses Entwurfs skizziert. Und ebenfalls noch als Hinweis vorneweg, gerade während wir hier sprechen, findet in Leipzig die Verhandlung zum Verbot dieses linksextremen Forums, Mediums namens links unten in die Media statt. Da gibt es, habe ich jetzt gehört, vielleicht sogar doch noch heute ein Urteil, aber eben leider noch nicht vor Beginn dieser Sendung. Deshalb müssen wir euch da auf nächste Woche vertrösten, aber dann erzählen wir es euch in Länge und Breite,
genau,
fest versprochen.
Immerhin ist es das Bundesverwaltungsgericht, das darüber entscheiden wird. Also es ist eine gewichtige Sache und man hat ja schon die ersten Krawalle jetzt am Wochenende gesehen in Vorbereitung dessen. Ne?
Ja, aber wie gesagt, wirft seine Steine voraus.
Gut, so geht das jetzt die ganze Zeit weiter. Jetzt kommen wir mal zum Brexit.
Ja? Genau.
Vielleicht können wir nochmal ganz kurz rekapitulieren, warum wir hier...
Ja, also das ist ja, ich glaube, wenn es so eine Serie wäre, jetzt eine neue Staffel, dann gäbe es am Anfang so ein Segment, das heißt so Where We Left Off, also was bisher geschah, und das We Left Off, ich glaube, irgendwann so im November vergangenen Jahres, und was wir hier noch gar nicht erwähnt haben, ist die Wahl, die ja sich seitdem vollzogen hat in Großbritannien, am 12. Dezember nämlich, bei der die Tories, also die Partei von Boris Johnson, einen historischen Sieg eingefahren haben, 365 Sitze, und zugleich die Labour Party unter Jeremy Corbyn eine ebenfalls historische Niederlage mit nur 202 Sitzen und 48 für die Scottish National Party. Also Ergebnis dessen ist Boris Johnson, der ja für einen recht harten, recht entschiedenen Brexit-Kurs stand, ist in dieser Politik jetzt bestätigt und gestärkt und hat zumindest innerhalb von England keine Probleme mehr, auf absehbare Zukunft seine Agenda durchzubringen. Ganz anders sieht das natürlich aus im Verhältnis zur EU, denn der kann das ja relativ egal sein, wie die Briten intern wählen. Die hat natürlich gleichwohl ihre Verhandlungsposition, von der sie auch nicht abrücken möchte.
Ja, und deswegen ist es jetzt so weit gekommen, also in zwei Tagen, am 31. Januar ist es dann soweit, der formelle Brexit, auch wenn sich es erstmal nach nichts anfühlen wird, ne? Denn es wird kaum eine Veränderung geben.
Ja, also.
Aber historisch ist es dennoch.
Historisch ist es auf jeden Fall. Und ein paar Dinge ändern sich dann eben auch schon. Also erstmal, man muss das einfach so deutlich sagen, England ist dann eben ab Samstag kein EU-Mitglied mehr. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass die Briten nicht mehr in den europäischen Institutionen vertreten sind. Das heißt, sie können im Rat nicht mehr mitstimmen, die können im Europaparlament nicht mehr dabei sitzen und mit abstimmen und so weiter. Also da sind sie schon mal raus. Ansonsten, davon abgesehen, sind sie bis Jahresende eben faktisch noch, werden sie noch weitestgehend so behandelt, als wären sie drin, auch in finanzieller Hinsicht. Das heißt, sie müssen auch noch weiterhin Beiträge an die EU zahlen. Das sind immerhin so knapp 40 Milliarden, die da auch nochmal fließen dieses Jahr. Und
bis zum 31.12. nämlich, dann läuft die Transition Period ab, also die Übergangsphase, ne, in der jetzt tatsächlich EU und Großbritannien das Freihandelsabkommen verhandeln können. Ne? Das wird auch noch lustig. Genau. Nach dem Brexit ist vor dem Brexit sozusagen.
Also eine Sache übrigens, das fand ich ganz interessant. Ich habe mich in Vorbereitung auf die Sendung mit Martin Schmidt-Kessel unterhalten, ein deutscher Professor, der sich eben viel mit dem Brexit und seinen rechtlichen Implikationen und Auswirkungen beschäftigt hat. Was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass was sich schon jetzt ändert, dass britische Staatsbürger, die in Deutschland leben, nicht mehr an Kommunalwahlen teilnehmen können. Das normalerweise hatte man ja als EU-Bürger, konnte man ja bei den Kommunalwahlen mitstimmen. Das geht jetzt zum Beispiel schon dann ab dem 31.01. Nicht mehr. Es sei denn, einzelne Bundesländer würden das für sich wiederum anders regeln, was sie könnten. Das ist insoweit Ländersache, aber grundsätzlich ist das, also beispielsweise in Bayern besteht die Möglichkeit jetzt jedenfalls nicht, wo es dann auch virulent wird.
Eine Sache, die du jetzt aber eher so am Rand erwähnt hast, darauf wollte ich nochmal zurückkommen. Du hast erwähnt, dass die Abgeordneten jetzt aus dem EU-Parlament abziehen. Wie werden denn die Plätze gefüllt? Oder bleiben die leer?
Die bleiben vorerst mal leer. Also, ja,
genau.
Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, die sind sozusagen formell noch Mitglieder, aber können halt nicht mehr teilnehmen und abstimmen, was dann aber natürlich sozusagen auf eine entkleidete Mitgliedschaft hinausläuft. Aber ich glaube nicht, dass die nachbesetzt werden, nee.
Aber die könnten dann während der Abstimmung quasi immer in der Kantine sitzen oder im Café oder was, und das wird eh keinen interessieren.
Man müsste sich mal mit einem britischen Europa.
Ja, ich meine ganz ehrlich, auf der BBC, ich habe auch mal nachgeguckt, da müsste es doch jetzt endlos diese Reportagen ja live vom Abzug.
Relativ wenig. Also habe ich den Eindruck, ich meine, natürlich wird es schon begleitet, so klar, aber ehrlich gesagt nicht in dem Ausmaß, das eigentlich angemessen wäre für die Tragweite dessen, was da doch immerhin gerade stattfindet. Aber ja klar, es gibt eine gewisse Brexit-Müdigkeit.
Ja, und das ist alles überschattet vom Coronavirus. Ne? Ja, so, man hat so ein bisschen den Eindruck, aber dem konnten wir jetzt wirklich nichts Rechtliches abgewinnen. Deswegen
Bleiben wir lieber
hier beim PIMS.
Genau, und also es gibt dazu ja nun schon noch so manches zu sagen. Also bekanntlich, es wurde ja ein Vertrag ausgehandelt. Das ist ja gerade das, worum jahrelang gerungen wurde. Und dieser Vertrag sieht eben schon auch ein paar Regelungen vor, sieht eigentlich sogar überwiegend Regelungen vor, die über das Jahr 2020 hinaus reichen, und in den Bereichen, wo er sozusagen, wo da Regelungen in diesem bisherigen Abkommen enthalten sind, würde man jetzt also, falls sich keine Einigung finden lässt, bis Jahresende nicht ins Nichts stürzen, sondern dann würde eben das gelten, was in diesem Abkommen geregelt ist. Also beispielsweise für europäische Staatsbürger, die in Großbritannien leben derzeit, ist halt vorgesehen, dass die ein Aufenthaltsrecht auch weiterhin haben werden und umgekehrt, ja. Also es gibt da durchaus gewisse, wie soll man es sagen, bestandsschützende Übereinkünfte, die man, die schon Teil dieses Vertrages sind. Aber sehr, sehr vieles ist eben natürlich auch noch nicht geregelt, und das wird dann halt jetzt Gegenstand der Verhandlungen über die nächsten Monate sein.
Genau, also da haben wir jetzt dieses berühmte Withdrawal Agreement, also quasi der Brexit-Vertrag, der sehr vieles regelt, was eben förmlich mit dem Ausscheiden zu tun hat, mit dieser Übergangsfrist, und erst jetzt kommt es sozusagen, also faktisch mit dem 1. Februar werden dann wahrscheinlich gleich die Verhandlungen beginnen zwischen den Vereinigten Königreich und der EU über Freihandel, also natürlich Handelsabkommen, Investitionen, auch Dinge wie Außenpolitik, Sicherheit, Datentransfer, Verteidigung. All das muss ja auf neue Füße gestellt werden. Normalerweise brauchen diese Freihandelsabkommen Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte. Hier hat man sich 11 Monate als Frist gesetzt, also notgedrungen als Frist gesetzt, weil das wurde ja immer weiter nach hinten geschoben. Ursprünglich waren es, glaube ich, 2 Jahre mal angedacht. Aber jedenfalls, das ist schon wirklich ein Brocken, der da verhandelt werden muss, und man kann nur hoffen, dass das über die Bühne geht. Ist der nächste wichtige Termin ist, glaube ich, der 1. Juli, soweit ich weiß.
Beziehungsweise der 31. Juni. Genau. Denn bis zu dem können beide Seiten eine Verlängerung beantragen, und zwar einmalig um maximal 2 Jahre. Boris Johnson hat schon ganz entschieden erklärt, dass er das nicht tun wird. Er hat sogar innerhalb von Großbritannien quasi ein nationales Gesetz erlassen, welches den Parlamentariern explizit verbietet, quasi den Antrag zu stellen, dass eine solche Verlängerung erbeten werden soll. Ja, also mit anderen Worten, Johnson will sozusagen betreibt sogar eine gewisse Selbstbeschneidung seiner Befugnisse und der Befugnisse seiner Parlamentarier, indem er ihnen quasi untersagt, überhaupt auch nur den Antrag dahingehend zu stellen. Ja, das ließe sich allerdings natürlich mit der Parlamentsmehrheit der Tories wohl auch wieder zurücknehmen. Wenn sie denn wollten. Es sieht nur derzeit absolut nicht danach aus, als wollten sie. Allerdings kann natürlich auch die andere Seite, also die EU, sagen, wir hätten gerne eine Verlängerung. Ändert aber natürlich nichts daran, dass die Briten dann aber trotzdem auch diesem Antrag eben zustimmen müssten. Ja, also long story short, wenn sie wirklich nicht wollen, dann gibt es auch keine Verlängerung. Es ist ein bisschen teuflisch vielleicht, dass diese Verlängerung maximal bis zum 31. Juni beantragt werden kann, denn die Erfahrung lehrt ja, dass sozusagen der Druck erstmal, das ist so ein bisschen wie mit dem Hausaufgaben machen früher, also, oder Seminararbeiten schreiben oder so, also die Abgabefrist muss sehr nahe rücken, damit man irgendwie nicht mehr sich einreden kann, dass das noch alles gut gehen werde, und von Juni ist halt noch eine Weile hin bis Jahresende. Ob das auch danach noch möglich wäre, trotz der nun eigentlich gegenteiligen Festlegung in diesem bisherigen Übereinkommen, ist rechtlich umstritten. Es wäre auf jeden Fall möglich, wenn alle EU-Staaten inklusive Großbritannien zustimmen würden, weil warum nicht? Wenn, dann hätten einfach alle interessierten Parteien ihr Ja-Wort gegeben, dann gäbe es keinen sinnvollen Grund, das abzulehnen. Ob aber auch nur die Kommission im Zusammenspiel mit der britischen Regierung das dann noch machen könnten, ist umstritten. Wird man sehen, ob es denn allerdings überhaupt dazu kommt. Und ja, bis dahin sind, du sagst es gerade schon, ne, also unglaublich viele Fragen zu klären. Vieles davon hochtechnisch reicht dann eben auch in sozusagen regulatorische Bereiche rein, mit denen man als Normalmensch überhaupt nichts zu tun hat, wenn man nicht zufälligerweise gerade in diesem Industriezweig arbeitet und zwar als Inhouse-Counsel von, was weiß ich, einem Automobilzulieferer oder irgendwas. Also die Menge an sozusagen europäisch definierten Normen und Standards, die einzuhalten sind und Kontrollen, die erfolgen beim Transfer von Waren und bei diesem und jenem ist fast unüberschaubar, ja. Und das war auch eine Sache, die ich den Schmidt-Kassel, Herrn Schmidt-Kassel gefragt habe. Und er meinte, naja, also er denkt, was so diese sage ich mal, diesen Bereich der Normsetzung betrifft, also was weiß ich, Gesundheitsschutzstandards, auch Verbraucherschutzstandards und so, beim Import von Waren wird Brüssel tonangebend bleiben, ist er sich eigentlich sicher. Also das hält er nicht für realistisch, dass Großbritannien da irgendwie die europäischen Standards jetzt von sich aus unilateral massiv wird unterschreiten können, sondern da meint er, da werden sie sich letztlich an dieselben Bedingungen halten müssen, die auch bisher schon galten. Und was auch in dem Zusammenhang ganz interessant ist, liegt schon ein paar Jährchen zurück. 2016 hat das britische Parlament beschlossen, alle bis dahin und ich glaube auch noch bis zum endgültigen Austritt, also dann bis Ende 2020, geltenden europarechtlichen Bestimmungen, also Richtlinien, Verordnungen, ihre britischen Umsetzungsgesetze und auch die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs, also was der jeweils so zur Auslegung all dessen entschieden hat, quasi in britisches Recht zu überführen. Ja?
Ah.
Was ja völlig paradox anmutet, ne? Denn sozusagen, das war ja immer das große Petitum der Leaver, dass sie gesagt haben, wir wollen uns gerade nicht dieser ganzen Brüsseler Gesetzgebung und diesem Gericht irgendwie, das so supranational agiert und so übergriffig ist, unterwerfen. Und das werden sie natürlich nach 2020 auch nicht mehr tun. Ja? Also sozusagen neue europäische Gesetze, die dann verabschiedet werden und neue EuGH-Urteile, die dann ergehen, die werden natürlich auch nicht mehr bindend sein für Großbritannien. Aber den bisherigen Bestand, den hat man quasi eingefroren und gesagt, den behalten wir. Natürlich auch wieder mit sicherlich vielen Ausnahmen im Einzelfall, klar, das ist einfach.
Und praktischen Umsetzungsschwierigkeiten.
Ja, aber das Gegenteil wäre wirklich, das kann man sich gar nicht, also man muss sich das einfach mal praktisch vorstellen, Jahrzehnte an Rechtsetzung rückab und auch Rechtsprechung rückabzuwickeln im behördlichen Alltag wäre eine schlicht, also erstens wäre es einfach nicht sinnvoll, weil viel von dem, was die EU macht, ja dann eben doch entgegen ihrem Ruf auch einfach gut ist. Ja. Aber zweitens wäre es auch schlicht nicht praktikabel. Also das wäre einfach eine nicht zu bewältigende Aufgabe für die Behörden. Es ist so schon natürlich eine vorprogrammierte Überforderung. Aber das fand ich jedenfalls noch einen ganz interessanten Aspekt, der irgendwie so ein bisschen untergegangen ist in der bisherigen Debatte.
Ja. Ist es denn dann jetzt alles, was es noch zum Brexit an diesem Punkt zu sagen gibt? Also?
Ja, ich muss mal hier gerade, was man vielleicht nochmal wiederholen kann, haben wir in einer früheren Sendung schon mal ausgeführt, aber ist, glaube ich, schon nochmal, weil es auch schwierig ist, sich das so richtig einzuprägen, die Lösung der Nordirland-Frage.
Ja, die Nordirland-Frage.
Ja, da schenke ich erstmal.
Das macht auf jeden Fall ganz mühselig. Mhm. Leider. Es tut einem Herzen weh. So eine schwierige Region, ja. Und die hatte sich ja schon seit einiger Zeit befriedet. Und jetzt kommt der Brexit und löst alle alte Gräben.
Ja,
reißt er wieder auf.
Genau. Ja, das ist ja eben, ne, denn Nordirland gehört zum Vereinigten Königreich. Bildet aber eine gemeinsame Landmasse mit der Republik Irland, die nicht zum Vereinigten Königreich gehört, sondern EU-Mitglied ist und auch EU-Mitglied bleiben wird. Und eigentlich konsequenterweise müsste dann also eine Grenze verlaufen zwischen der Republik Irland und Nordirland. Also da verläuft auch eine Grenze, aber die ist halt bisher derzeit nicht spürbar. Die ist einfach sozusagen, die ist zwar rechtlich vorhanden, aber es gibt keine Grenzkontrollen, es wird irgendwie nicht streng kontrolliert. Und wenn man die jetzt einfach wieder aufgemacht hätte, dann fürchtete man natürlich, dass das zu einem Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts führen würde mit unabsehbaren, aber mutmaßlich unschönen Konsequenzen. Das müsste man aber eigentlich tun, denn es ist ja nun mal so, dass das vorbehaltlich etwaiger Vereinbarungen, die man jetzt vielleicht noch bis Jahresende aushandelt, die EU sich natürlich durchaus vorbehält zu sagen, naja, wenn wir keinen Handelsvertrag mit euch abschließen, dann erheben wir zum Beispiel Zölle auf eure Waren. Ja, das kann ja durchaus sein. Wenn also die Waren dann von Nordirland, in was Teil des Vereinigten Königreichs ist, in die Republik Irland transportiert werden, dann würden sie ja die Grenze zur EU damit überschreiten und müssten also entsprechend dort irgendwie registriert werden, auch also einerseits um Zölle zu erheben, aber auch um einfach, irgendwelche Gesundheitsschutzvorschriften zu überprüfen, wenn da jetzt massenweise Chlorhühnchen ins Land kommen oder sonst irgendwas, ja. Und die Lösung ist jetzt eben, dass man diese Kontrollen nicht dort durchführt, nicht an der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland, sondern an der Seegrenze zwischen Nordirland und dem Vereinigten Königreich. Das heißt, wenn was von Festland England nach Nordirland verschifft wird, dann tut man so, als würde es in die EU verschifft werden in diesem Moment, obwohl es das ja eigentlich nicht wird, weil Nordirland ja eben Teil von Großbritannien ist. Man tut aber so, als ob. Und wenn es tatsächlich so sein sollte, dass der endgültige Zielort dieser Ware tatsächlich Nordirland ist, ja, also das soll einfach da bleiben, es soll von da nicht irgendwie weitergehen sonst wohin, dann kann das betreffende Unternehmen, was da Zoll hat abführen müssen, den wieder zurückverlangen. Ja, also ein etwas komplizierter Mechanismus, aber das ist die Lösung, die
aber gefunden besser wurde. Als nischt. Besser als No-Deal-Brexit, muss man sagen.
Auch natürlich jetzt wieder etwas vereinfacht dargestellt und vor allen Dingen auch da stellen sich wieder viele Durchführungsfragen. Zum Beispiel hat Johnson jetzt schon großmündig angekündigt, dass er überhaupt nicht vorhat, irgendwelche Kontrollen an der Seegrenze durchzuführen. Okay, cool. Woraufhin natürlich Barnier, also der Chefunterhändler der EU, gesagt hat, ja, das ist nun aber wirklich nicht optional, das ist Teil der Vereinbarung, die wir da geschlossen haben. Ja. Also da stellen sich noch eine Menge Fragen und die einerseits eben rechtlich sind und andererseits aber auch einfach faktischer Natur. Es gibt übrigens, genau das kann man auch noch sagen, wenn sich da jetzt natürlich, und das ist ja durchaus abzusehen, Streitigkeiten entwickeln, beispielsweise vielleicht über so eine Frage, ich weiß jetzt nicht, ob die ein gutes Beispiel bildet, ich glaube sogar schon, wer entscheidet dann eigentlich, also zwischen Streitigkeiten zwischen Großbritannien und der EU? Dann gibt es ein eigenes Schiedsgericht. Das war so ein bisschen Zugeständnis der EU. Ursprünglich wollte die EU das durch den EuGH entscheiden lassen. Haben die Briten natürlich gesagt, sehr witzig, euer Gericht. Das ist ja eine super Idee. Jetzt gibt es ein Schiedsgericht.
Den gemeinsamen Ausschuss, ne? Besetzt von EU-Beamten wahrscheinlich, ne? Und Beamten von UK.
Ja, allerdings muss dieses Schiedsgericht, wenn es dann wiederum zur Klärung des Streits auf die Auslegung von Europarecht ankommt, dann muss es den EuGH anrufen. Auch
sehr witzig.
Auch eine schöne Konstruktion. Das
machen wir echt nicht nochmal, ne?
Nee.
Einmal und
das
nie
muss,
wieder.
Das muss reichen jetzt. Das ist halt einfach wie so eine Scheidung zwischen irgendwie...
Jedes zerstrittene Ehepaar besser
500 Millionen auf der einen Seite und 60 oder so Millionen auf der anderen. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat
Großbritannien. Da hätten ehrlich gesagt aber auch nicht so viele Leute reingequatscht. Das ist vielleicht auch das Problem. Also es ist ein Jammer. Wir können das zusammenfassen und hoffen wirklich ganz inständig auf ein vernünftiges Freihandelsabkommen, was möglichst geräuschlos verhandelt wird und möglichst auch abgestimmt wird und dann durch alle Länder ratifiziert wird, die es denn ratifizieren müssen.
Ja, genau.
Guck mal, ist doch ein frommer Wunsch.
Total.
So, wie schmeckt dir eigentlich der Pimps?
Ach, hervorragend.
Wirklich hervorragend?
Ja, doch.
Ich hätte nicht gedacht, dass das deinen
Geschmack trifft. Ich hoffe, den können sie dann anschließend auch noch weiter importieren, aber ich denke da...
Ja, übrigens bei meinem Rewe haben sie es schon nicht mehr gehabt, haben sie ihn ausgelistet. Ja. Ich musste auf die freundliche Hilfe unserer Kollegin Friederike Haupt zurückgreifen, die selbstverständlich noch ein bisschen zu Hause hatte.
Eingestasht hatte für harte Zeiten.
Von unserer letzten Pimps-Molle. Es ist tatsächlich nicht die erste, gebe ich offen zu. Es gab aber auch viele Möglichkeiten und Gelegenheiten schon, das hier durchzuführen. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema. Wir gehen ins Inland und kommen zu unserer losen Serie. Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Man kann sagen, verhandeln wie auf dem Bazar. Ja, denn wir haben hier einerseits, reden wir gleich über den Verbraucherschutz, eins von Konstantins Lieblingsthemen und gleichzeitig...
Gleich nach dem Datenschutz.
Und gleich danach reden wir ja dann über das Wettbewerbsrecht, und das eine oder das andere hat miteinander zu tun. Und Gott sei Dank,
das After-Ed ist echt abscheulich.
Guck jetzt gerade so ganz verkniffen. Hm. Aber auch dafür lieben wir die Briten, das darfst du nicht vergessen.
Ja, das hätte wirklich nur dieses Volk sich erdenken können, diese Süßigkeit. Aber gut, also Verbraucherschutz.
Verbraucherschutz, genau. Also ich wollte nur darauf hinweisen, dass es sozusagen da glaube ich, einen Link gab. Ne? Also im Grunde genommen, hier Frau Lambrecht kriegt ihren, also unsere Justizministerin kriegt ihren Verbraucherschutz, und auf der anderen Seite haben es dann die Digitalkonzerne ein bisschen schwerer. Stimmt das eigentlich so? Und es waren auch andere Regelungen.
Also es war jedenfalls mal so, dass sowohl dieser Entwurf, zu dem wir jetzt gleich kommen, zu den Abo fallen bei den Verbrauchern, nenne ich es jetzt mal, als auch umgekehrt die GWB-Novelle, eigentlich sozusagen schon lange in Anführungsstrichen fertig waren, jedenfalls innerhalb der Ministerien, die für ihre jeweilige Ausarbeitung zuständig waren, also das Justizministerium im Falle des Verbraucherschutzes und das Wirtschaftsministerium im Falle des Gesetzes gegen die Wettbewerbsbeschränkungen, aber nicht so richtig aus dem Quark kamen, weil es halt innerhalb der Großen Koalition offenbar Unstimmigkeiten gab, und jetzt kamen sie dann Ende vergangener Woche beide mehr oder weniger gleichzeitig mit Referentenentwürfen um die Ecke, was natürlich schon sozusagen stark vermuten lässt, dass das ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen war.
Ja, und dann kommen wir jetzt erstmal zum Verbraucherschutz, der ja auch groß durch die Medien ging. Wir fangen mal an mit es gab insgesamt 4 Kernpunkte, so möchte ich es mal reduzieren. Und zwar fangen wir an mit der nachträglichen Bestätigung bei telefonischen Verträgen. Ja, also werden Verträge am Telefon geschlossen, dann muss man im Nachgang die schriftlich in Textform bestätigen, einfach um sicherzugehen, dass der arme Verbraucher nicht überrumpelt wurde durch einen Anruf des Unternehmens. Ja, da wird man ja leicht mal in Grund und Boden gequatscht, und am Ende kommt man raus und hat einen Vertrag abgeschlossen über 3 Jahre zu besonders hohen Bedingungen. Und das möchte die Bundesregierung vermeiden. Und deswegen ist dieser Zusatzpunkt hinzugekommen, gilt übrigens zunächst nicht für Mobilfunkverträge oder Aboverträge oder so. Also das interessiert uns ja leider auch. Ne? Mhm. Wir gehören ja eigentlich auch in dieses Paket. Also wir, damit meine ich nicht uns als Verbraucher, sondern uns als Zeitung. Denn wir sind natürlich auch auf der anderen Seite Vertragspartner. Die FAZ ist Vertragspartner. So, aber es gilt vor allen Dingen für Verträge der Energiebranche, also Strom- und Gaslieferverträge. Darauf will man es erstmal beschränken, wenn ich es richtig verstanden habe.
Das ist ja dann einigermaßen überschaubar. Ist das? Ich wusste gar, also mich hat noch nie jemand angerufen und gesagt, hey, wollen Sie irgendwie bei uns einen Stromvertrag abschließen? Aber gut, das muss nichts heißen.
Richtig. Also ich war auch erstaunt, ehrlich gesagt, dass es erstmal beschränkt wird, aber das ist ja manchmal so, dass man das erstmal sozusagen im Wasser testet und immer weiter guckt. So, interessant wird dann der zweite Punkt, das ist meines Erachtens so ein bisschen Lex Ryanair, denn
ich weiß, was du meinst. Ja,
denn da geht es um die Abtretungsverbote, ne? Denn das ist ja auch ein ganz billiger Trick.
Aber wirklich.
Von diesen Fluglinien gewesen. Vielleicht um nochmal das Szenario aufzumachen, worum es eigentlich geht. Also wir haben ja in der Vergangenheit so einen Aufstieg der Legal Techs gesehen, insbesondere im Flugbereich, also bei Verbraucherrechten von verspäteten Flugzeugen und so weiter. Und die funktionieren meistens im Abtretungsmodell. Ne? Also da haben sich findige Unternehmen gebildet, die den Verbrauchern denen die Verbraucher ihre Rechte abtreten können, und diese Unternehmen diese Legal Techs gehen dann zu den Fluglinien und wollen dann die Ansprüche durchsetzen. Das ist der Mechanismus, der hier im Fokus steht. Das ist auch extrem effektiv. Ja, die machen ganz viel mit technischen Algorithmen, können die eben Dinge sehr viel leichter durchsetzen, als es der Einzelne könnte. Deswegen erfreut sich das großer Beliebtheit, nur nicht bei den Fluglinien, und insbesondere Ryanair ist eben dazu übergegangen, so eine Dinge denn nicht anzuerkennen oder in ihren AGBs eben festzulegen, ihr dürft eure Rechte nicht abtreten.
Genau, ja. Und das ist natürlich die blanke Verarschung, um es mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Das hat ja keinen erkennbaren Zweck, außer eben genau den, die Rechtsverfolgung zu erschweren. Und Das wurde ehrlich gesagt, soweit ich es zumindest überblicke, auch bisher schon von den Gerichten nicht anerkannt, weil sie halt gesagt haben, die Klausel ist unwirksam aus genau diesem Grund. Aber schaden kann es nicht, das auch nochmal ins Gesetz reinzuschreiben.
Ja. Das wird also ein weiterer Kernpunkt sein. Dann haben wir einen Haftungszeitraum für den Kauf gebrauchter Sachen. Also das sind so in Konstellationen, wo Verbraucher von Unternehmen gebrauchte Sachen kaufen, eben nicht von Privatleuten. Denn bei Privatleuten gilt ja sowieso ein anderes Regime, aber von Unternehmen, das sollte eben auch aufgrund von EU-Recht jetzt mal geklärt werden. Also da gibt es einen neuen Haftungszeitraum, ich glaube, von 12 Monaten. So, und nun kommen wir zu einem Punkt, der durch die Medien ging und der auch sehr kontrovers diskutiert wurde, nämlich die Vertragslaufzeit von Dauerschuldverhältnissen. Ne? Also Stichwort Fitnessstudio, Mobilfunkverträge, was gibt es noch? Festnetzverträge und so weiter und so fort. Also übrigens auch da wieder die Abos, höchste Hüste der Zeitung. Also da ist natürlich die Idee dahinter der Unternehmen, die wollen ihre Kunden so lange wie möglich binden. Und das tun sie über ein Jahr oder sogar zwei. Ne? Zwei ist bis jetzt gesetzlich erlaubt, ja. Und dann findet sich der Verbraucher mitunter ja in so einen Abo-Fallen wieder. Ne? Will er eigentlich nicht, merkt nach 3 Monaten, dass er nicht ins Fitnessstudio gehen möchte und dann zahlt er die letzten 1,5 Jahre, ohne da jemals gewesen zu sein. Das ist natürlich ärgerlich. Und da möchte die Justizministerin Frau Lamprecht da jetzt Abhilfe schaffen und das Ganze minimieren, also zurückstutzen auf maximal 1 Jahr. Also diese Verträge dürfen dann nur noch für 1 Jahr laufen, wenn die Sache durchgeht. Und auch eine Verlängerung soll eigentlich nur noch bis zu maximal 3 Monate möglich sein. Das ist die Idee. So, da stellt sich natürlich die Frage, wie sinnvoll sowas ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Justizministerin fest davon überzeugt ist. Es gibt wohl Stimmen im Wirtschaftsministerium, die das anders sehen. Offensichtlich, so heißt es, ist dieser Vorschlag, dieser Referentenentwurf nicht abgestimmt mit dem Wirtschaftsministerium. Die hatten da wesentliche Bedenken, aber trotzdem ist es jetzt quasi in die Abstimmung mit den Verbänden gegangen, also den nächsten Schritt als solchen. Da hat so ein bisschen die SPD-Justizministerin sich vorbeigemogelt, muss man sagen.
Ja, wie finden wir das? Ne? Also ich meine, auf den ersten Blick dachte ich eigentlich gut. Weil ist ja schon hochgradig ärgerlich, wenn man eine Vertragslaufzeit von 2 Jahren hat, die sich anschließend um 1 Jahr verlängert und man verpennt die Kündigung irgendwie knapp und zahlt dann halt noch ewig weiter, obwohl man eigentlich nicht wollte. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch immer geneigt zu sagen, selber schuld. Es ist ja jetzt nicht so, als sei es völlig unzumutbar oder auch nur besonders schwierig, rechtzeitig zu kündigen. Es ist halt einfach so, dass die Leute es nicht machen, aber nicht weil das sozusagen ein solches Machtgefälle wäre oder sie da irgendwie aktiv dran gehindert würden oder sonst irgendwas, sondern letztlich einfach aus Verpeiltheit.
Die aber auch mal erlaubt sein muss.
Ja, klar.
Man ist ja dann tatsächlich als Verbraucher dem auch so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern ganz und gar ausgeliefert. Ne? Ist ja nicht so, als könntest du jetzt hier Vertragslaufzeiten dauerhaft oder ständig neu verhandeln und individuell auf dich zuschneiden lassen.
Also ich sag mal so, was ich ein bisschen scheinheilig finde von den Unternehmen oder was ich den Unternehmen durchaus abnehme, ist das Argument zu sagen, längere Vertragslaufzeiten geben uns Planungssicherheit. Das ist ja sogar vollkommen naheliegend, wenn ich halt irgendwie weiß, ich kriege jetzt über 2 Jahre Kohle, ist es halt besser, als wenn der Kunde jeden Monat abspringen kann. Gleichzeitig, was die Unternehmen nicht sagen, aber was natürlich auch Teil der Wahrheit ist, ist, dass Unternehmen sich zu einem teilweise, glaube ich, erheblichen Anteil auch finanzieren über Karteileichen. Also sprich Leute, die aus welchen Gründen auch immer, weil sie es einfach verpeilen oder weil sie so viel Geld haben, dass ihnen egal ist oder weshalb auch immer, einfach Abos laufen haben und das überhaupt nicht nutzen. Auch Fitnessstudios, ich habe das mal gelesen, ich weiß die Zahl leider nicht mehr genau, aber die Quote von sozusagen Leuten, die angemeldet sind, aber nie oder fast nie kommen, ist echt hoch. Ja, und also natürlich profitieren die auch stark davon wirtschaftlich und preisen das ein und so. Aber mich hat eigentlich letztlich eher so ein bisschen so ein anderer Punkt überzeugt, den der Kollege Patrick Bernau sehr schön aufgeschrieben hat, wo er meinte, also
in der
erstens
Sonntagszeitung.
In der Sonntagszeitung und natürlich auch dann auch in der Folge auf Einspruch zu lesen, wo er meinte, also erstens sei es ja doch wohl ohnehin schon so, dass viele Konzerne, gerade moderne, erfolgreiche Marken wie zum Beispiel Spotify, Audible, Netflix, sich dem Kundenwunsch nach Flexibilität angepasst haben und du da also sowieso monatlich kündigen darfst, ohne dass das irgendwie erzwungen wäre. Zweitens, und auch zum Beispiel bei Fitnessstudios oder so, gibt es zumindest die Option. Also hier war es auch so, als ich nach Frankfurt gezogen bin, habe ich erstmal einen monatlich kündbaren Vertrag bei dem Fitnessstudio hier abgeschlossen. Und ich dachte, naja, mal gucken, wie das alles so wird mit der FAZ. Und dann
der relativ teuer war wahrscheinlich.
Der halt teurer war jedenfalls. Und dann, nachdem ich dachte, okay, ist schön hier, habe ich es halt auf einen Jahresvertrag umgestellt, der günstiger ist. Und das ist natürlich auch klar, diesen Vorteil, dass der länger laufen, der Vertrag mit der längeren Laufzeit dann eben auch weniger kostet im Zweifelsfall, den hast du dann halt nicht mehr und kannst ihn nicht mehr nutzen.
Ne? Na, das kommt echt drauf an. Ich glaube, da sind die Marktmechanismen ein bisschen unvorhersehbar. Justizministerium jedenfalls sagt, naja, durch kurze Vertragslaufzeiten entsteht ja mehr Wettbewerb, ja, weil die immer fürchten müssen, dass die Leute abspringen. Wir haben es bei Gas und Strom zum Beispiel. Da gibt es ja inzwischen Situationen, wo die Leute jährlich wechseln, um dann immer wieder die Anreizboni, Prämien und so weiter mitzunehmen. Also insofern, das war ja sehr im Sinne des Verbraucherschutzes und hier könnte sich ja ein ähnlicher Mechanismus entstehen. Ich meine, wie du ja auch sagtest, dass da muss einer vorpreschen, wie es bei Netflix und Co. der Fall war und dann ziehen alle anderen hinterher. Ne?
Ja, es entsteht aber natürlich auch umgekehrt ein höherer Verwaltungsaufwand, der ja letztlich auch wieder auf die Preise aufgeschlagen werden muss. Das klingt jetzt zwar so ein bisschen Crimey River mäßig, aber ganz ehrlich, also ich manchmal mit den Kollegen im Verlag spreche, es ist halt schon, also es ist jetzt keine gigantische Aufgabe, aber es ist schon so, dass es auch einfach Arbeit bedeutet, irgendwie sozusagen einen neuen Eintrag im Abonnentenverzeichnis anzulegen und zu pflegen und so weiter. Also will sagen, je mehr Fluktuation da drin ist, desto höher ist auch einfach der Aufwand der Verwaltung des Kundenstammes und auch das muss sich ja irgendwie in den Preisen widerspiegeln. Also ich fürchte halt, das weiß man natürlich nicht, das wird man da vor allen Dingen unbefriedigenderweise wird es auf diese Frage wahrscheinlich selbst nach Verabschiedung des Gesetzentwurfs keine klare Antwort geben, weil es immer noch so viele andere Faktoren gibt, die die Preise mit beeinflussen. Aber ich fürchte halt, dass es sich eher sozusagen auf dem Niveau der höheren, sprich der monatlich kündbaren Preise stabilisieren wird, als auf dem Niveau der niedrigeren, nämlich jährlich oder sogar nur zweijährlich kündbaren.
Nicht so bei uns, denn das wäre jetzt ja eine schöne Möglichkeit mal für einen kleinen Werbeblock.
Kommt stimmt, das ist die beste Überleitung zu diesem Werbeblock.
Sag doch einfach mal, bitte, wer uns übrigens unterstützen möchte, kann auch ein FAZ-Einspruch-Abo abschließen, selbst wenn er nicht Jurist ist. Also auch Nicht-Juristen sind uns natürlich sehr willkommen.
Ja, muss herzlich. Man auch tatsächlich gar nicht
sagen. Ja, man muss gar keine juristischen Kenntnisse vorweisen, sondern man kann einfach ein Abo abschließen.
Auf faz.net/Einspruch testen, ein Wort, alles zusammengeschrieben. Könnt ihr 4 Wochen lang kostenlos probieren, dann, wenn ihr wollt, auch wieder kündigen. Ist keine Abo-Falle, aber wir hoffen natürlich und gehen im Übrigen fest davon aus, dass es euch gut gefallen wird. Ihr bekommt dann Zugriff zu allen irgendwie rechtlich geprägten Texten aus der FAZ und der FAS und von Faznet. Und außerdem auch noch täglich exklusiven Beiträgen, die nur dort erscheinen. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, probiert es einfach gerne mal aus. Und das ist ja bei uns jedenfalls derzeit auch günstig. Für Studenten kostet es immer 5 Euro im Monat. Da ändert sich dann insoweit nichts, glaube ich, abhängig von der Vertragslaufzeit. Aber für Nicht-Studenten ist es günstiger, wenn man ein Jahresabo abschließt im Vergleich zu einem monatlich kündbaren Abo.
Ja, also auch
noch. Das könnte sich dann ja ändern, ja.
Und jetzt wollen wir natürlich alle
wissen. Das wird jetzt natürlich peinlich, wenn wir dann den höheren Preis veranschlagen sollten.
Ja, das müssen wir dann leider auch im Sinne der Transparenz offenlegen, denn auch wir sind natürlich ein Wirtschaftsunternehmen. Und ich habe ja auf unsere zwiespältige Rolle hingewiesen. Ja. Was jetzt alle wirklich interessiert, Konstantin, ist, gehst du denn überhaupt noch zum Fitnessstudio?
Mal mehr, mal weniger, aber prinzipiell schon, doch.
So. Ja. Also durchschnittlich 2-mal im Monat,
das ist doch... ein bisschen mehr ist es schon.
Ja, Und jetzt kommen wir zu dem anderen Thema, das damit verbunden ist, zumindest ja,
lose.
Ja zeitlich. Lose.
Ja, genau. Also wir, wie gesagt, mit Verdacht auf großkoalitionären Kuhhandel, um diese beiden Entwürfe mal voranzubringen. Aber wie dem auch sei, jedenfalls, wie schon angekündigt, geht es eben um das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, genau genommen die 10. Novelle desselben, die insbesondere einen starken Fokus auf die Regulierung von Digitalkonzernen legen möchte. Und darüber unterhalten sich nicht Corinna und ich bilateral, sondern wir haben uns Herrn Professor Potzun von der Universität Düsseldorf in die Sendung eingeladen. Ja, dann herzlich willkommen in der Sendung, Herr Potzun.
Hallo, Herr van Linden und Frau Budras.
Hallo.
Ja, Herr Potzun, die 10. GWB-Novelle steht vielleicht noch nicht kurz vor der Verabschiedung, aber es scheint ja nun doch zumindest mal voranzugehen. Jedenfalls liegt nun ein Referentenentwurf vor. Können Sie vielleicht erstmal kurz so die bisherige Geschichte dieses Gesetzentwurfs und die damit verbundenen Unstimmigkeiten erläutern und vielleicht auch einen Blick darauf werfen, wie es jetzt mutmaßlich weitergehen wird? Kann man jetzt davon ausgehen, dass dies dann auch die finale Fassung ist oder gibt es da immer noch große Reibungspunkte?
Also, dass der deutsche Gesetzgeber überhaupt das Kartellrecht angefasst hat, das geht erstmal zurück auf eine europäische Richtlinie. Also da bestand Umsetzungsbedarf oder besteht Umsetzungsbedarf. Diese Richtlinie heißt ECN Plus, European Competition Network. Und da geht es im Wesentlichen um die Stärkung von Verfahrensrechten der Kartellbehörden und der Stärkung der Unabhängigkeit dieser Kartellbehörden. Das ist für Deutschland nicht so ein richtig aufregendes Thema, weil das Bundeskartellamt ja eine sehr, sehr starke unabhängige Behörde ist, zum Verdruss mancher Leute ja auch. Die hat da eher in Europa Modellcharakter, aber man kann sich ja auch vorstellen, dass das vielleicht eben in anderen Mitgliedstaaten nicht ganz so, dass die Kartellbehörden da eben nicht ganz so eine starke Stellung haben wie hier. Und dafür hat die EU eben diese ECN-Plus-Richtlinie erlassen, die jetzt auch bei uns einen gewissen Umsetzungsbedarf hervorruft. Damit lag das GWB sozusagen auf dem Tisch des Gesetzgebers, der sich darum kümmern durfte, und der hat das eben dann gleich mit einem sehr ambitionierten Thema verknüpft, nämlich der Frage, welche Regelungen sollten wir aufnehmen, um die digitalisierte Wirtschaft besser zu erfassen? Und das ist natürlich
also
ein super
Facebook
dickes Brett.
Und Co., ne? Letztendlich darum ging es. Da gab es ja schon seit längerem Ärger, dass man denen irgendwie habhaft werden wollte, aber es nicht so ganz gelang. Und das soll jetzt so gelöst werden?
Genau, also das ist sicherlich der wichtige Treiber so in der öffentlichen Debatte gewesen, dass wir eben in Deutschland mit Google, Amazon, Facebook, Apple, wir nennen die immer die GAFAs, dass wir mit denen eben Schwierigkeiten haben in wettbewerblicher Hinsicht oder da Probleme sehen und gleichzeitig mit den bisherigen Instrumenten nicht so richtig gut an die herankommen. Zumindest ist das der Eindruck, der sich in Deutschland eben sehr stark manifestiert hat. Und daran hat jetzt das Bundeswirtschaftsministerium ernsthaft gearbeitet, auch Studien dazu vorher in Auftrag gegeben und also auch wirklich ausführlichen Vorbereitungsprozess gehabt, was auch nötig ist, weil Deutschland jetzt, wenn das jetzt in absehbarer Zeit durchgehen sollte, tatsächlich die erste größere Nation ist, die versucht, Wettbewerbsregeln für diese neue digitale Wirtschaft zu schaffen. Mit neu meine ich jetzt natürlich, es ist ja nicht alles erst gestern über uns gekommen, aber es sind eben, die wettbewerblichen Probleme sind eben erst seit 1, 2, 3 Jahren vielleicht so richtig gut greifbar, seit die Europäische Kommission beispielsweise ihr großes Verfahren gegen Google geführt hat oder das Bundeskartellamt das Verfahren gegen Facebook.
Und was soll da helfen?
Ja, dafür gibt es ein ganzes Maßnahmenbündel und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich, wenn man jetzt über das neue GWB spricht, auch gleich einen zweiten Strang nochmal vergegenwärtigt. Also es geht zum einen um Regeln, die diese GAFAs etwas in die Schranken weisen sollen. Und diese Regeln sind auch durchaus, also echt aufregend für Kartellrechtler. Es gibt aber auch einen ganz wichtigen zweiten Strang in diesem Gesetzgebungsprojekt. Und zwar hatten wir im vergangenen Jahr diese Debatte nach Siemens Alstom, nachdem die Europäische Kommission den Zusammenschluss von Siemens und Alstom untersagt hat, über Industriepolitik in Europa und in Deutschland. Und vielleicht erinnern sich manche noch daran, dass der Wirtschaftsminister Peter Altmaier da erst so ein Papier vorgelegt hatte, das schrecklich protektionistisch war, wo es darum ging, deutsche Champions irgendwie zu schützen.
Ja, natürlich.
Und das ist jetzt irgendwie alles ganz stark abgemildert. Also das, so spricht man jetzt nicht mehr davon, so spricht auch Altmaier nicht mehr. Aber wir sehen in diesem GWB-Referentenentwurf jetzt schon auch Regeln, die deutsche Unternehmen, und zwar eher so die klassische Industrieunternehmerschaft in Deutschland, in die Lage versetzen sollen, im Wettbewerb tätig zu werden. Also wir haben zum einen Regeln, ich sage jetzt mal ganz platt, gegen GAFA, ja, gegen Google, Amazon, Facebook. Wir haben zum anderen aber auch Regeln für deutsche Unternehmen, die in diesem digitalen, die in den digitalen Märkten stärker eingreifen wollen. Also das sind so zwei Treiber, die jetzt in dieser GWB-Novelle drinstecken.
Und wir wollen aber, Entschuldigung, ich muss zu diesen total aufregenden Kartellregeln, wollte ich mal nachfragen. Gerne, ja. Ne? Die müssen Sie mal kurz erklären.
Genau, also wir haben das, was so das meiste Aufsehen verursacht hat, ist der neue geplante Paragraph 19a des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Und erlauben Sie, bevor ich Ihnen genau erkläre, was da vor sich geht, vielleicht nochmal eine Bemerkung dazu, was Kartellrecht überhaupt ist und leistet. Mhm. Also Kartellrecht ist ja das Rechtsgebiet, in dem wir versuchen, die grundlegenden Regeln zu schaffen, damit Märkte funktionieren. Also das ist sozusagen das Ziel des Kartellrechts. Ja, wir wollen diesen Prozess von Angebot und Nachfrage, der unsere Wirtschaft strukturiert, so bauen, dass da Wettbewerb der wesentliche Antrieb ist und dass Unternehmen da in freier Konkurrenz mit den besten Leistungen und besten Preisen den Kunden für sich gewinnen können. Und Kartellrecht hat eben immer als Anspruch, dieses Funktionieren der Märkte zu sichern. Das ist sozusagen der Grundimpuls. Und das Grundproblem oder eines der Grundprobleme bei Märkten ist dann eben, wenn einzelne Unternehmen zu viel Macht kriegen, also wirtschaftliche, wettbewerbliche Macht, dann besteht eben immer die Gefahr, wie möglicherweise Facebook und Google, das ist ja schon ganz umstritten, ob die überhaupt mächtig sind. Ja, sie glauben nicht, was da Anwälten alles zu einfällt, wenn man sich damit beauftragt, das mal in Frage zu stellen. Ja, dann sind das also kleine arme Schlucker, die da im Silicon Valley tätig sind. Entschuldigung für die Polemik. Aber das ist sozusagen die Frage immer, was sind marktmächtige Unternehmen und was dürfen die und was dürfen die nicht? Und der Europäische Gerichtshof formulierte also seit Jahrzehnten immer, dass eben marktbeherrschende Unternehmen eine besondere Verantwortung für den Wettbewerb haben. Denen darf man eben Regeln auferlegen, die andere Unternehmen nicht berücksichtigen müssen, gerade weil aufgrund dieser starken Machtballung die Gefahr besteht, dass sonst eben dieses Wechselspiel von Angebot und Nachfrage nicht mehr so gut funktioniert. Dafür haben wir natürlich dann auch noch die Fusionskontrolle, ja, dass man eben nicht durch Zukäufe seine Macht immer weiter ausbauen kann. Auch das ist ja ein großes Thema des Kartellrechts. Jetzt in diesem Paragraph 19a, auf den Sie, Frau Budras, schon so ganz gespannt jetzt sind, zu Recht, haben wir jetzt so einen gewissen Paradigmenwechsel im Kartellrecht, weil der Gesetzgeber da eine Norm schaffen will, bei der er bestimmte Unternehmen für also so einem eigenen Regulierungsregime eigentlich unterwirft. Und diese Unternehmen, das ist genau zugeschnitten auf diese Google, Amazon, Facebook, Apple Unternehmen, diese Unternehmen sollen sich dadurch auszeichnen, dass sie marktübergreifend überragende Bedeutung für den Wettbewerb haben. Und wenn das festgestellt wird vom Bundeskartellamt, marktübergreifend überragende Bedeutung für den Wettbewerb, dann kann das Bundeskartellamt denen alle möglichen Arten von Verbote und Verfügungen auferlegen. Mhm. Und das erinnert sehr stark von der Vorgehensweise eigentlich an das, was sonst klassischerweise die Bundesnetzagentur macht, nämlich Regulierung von Unternehmen. Ja, dass man eben bestimmten Unternehmen, jetzt was weiß ich, den Telekom-Unternehmen, den Energieunternehmen sagt, das dürft ihr nicht.
Aber was wären das für Verbote beispielsweise oder auch Verfügungen?
Also es gibt so fünf Nummern in diesem Absatz und das sind so die Punkte, die wir in den letzten Monaten eben auch sehr, sehr stark diskutiert haben, immer wenn es um die Frage geht, was dürfen Google und Facebook, also Beispiel keine Selbstbevorzugung der eigenen Produkte. Ja, das ist bei Google so ein Thema, ne? Darf Google seine Google Shopping Services besser platzieren als die anderen Vergleichsportale, die mit Google in Konkurrenz stehen. Dann die Interoperabilität und Datenportabilität muss gewährleistet sein. Man darf eben nicht behindern, dass Daten woanders hin umgezogen werden. Man darf Leuten, die auf den Plattformen tätig sind, also beispielsweise jetzt, wenn ich an Amazon Marketplace denke, da gibt es ja Händler, die über Amazon verkaufen, die gleichzeitig mit Amazon aber auch im Wettbewerb stehen, weil Amazon die Produkte selber verkauft. Diese Händler müssen, denen dürfen keine Informationen vorenthalten werden, mit deren Daten darf nicht so frei verfahren werden wie bislang. Also es sind eine ganze Reihe von Verboten. Was das Besondere daran ist, Also das könnte man vielleicht auch sonst mit dem Missbrauchsrecht jetzt schon irgendwie hinkriegen. Aber was das Besondere daran ist, dass man jetzt nicht mehr auf dem Markt, um den es geht, marktbeherrschend sein muss. Ja, also es geht jetzt sozusagen quer durchs Tapet, selbst wenn Google in einem bestimmten Bereich noch überhaupt keine Aktivitäten entfaltet hat, kann es aber sein, dass es für diesen Bereich schon harte Auflagen vom Kartellamt kriegt. Ja, und Marktbeherrschung selbst ist möglicherweise schon gar nicht mehr nötig. Und dann tragen auch noch die Unternehmen die Beweislast, was natürlich in gerichtlichen Verfahren dann besonders wichtig wird, dass das vielleicht irgendwie sachlich gerechtfertigt ist. Also da findet schon eine echte Umwälzung statt. Und da stehen diese Unternehmen schon sehr deutlich sozusagen auf der, ja, auf der Rechtfertigungsliste und kriegen ein deutliches Verbotsregime.
Also wenn jetzt Google beispielsweise beschließen würde, ab morgen machen wir auch noch einen Taxidienst oder so, und würden sie jetzt auf diesem Markt erstmal noch gar keine Rolle spielen könnten, aber gleichwohl schon irgendwelchen strengen Bestimmungen unterworfen werden, ist das die Idee?
Genau, das ist zumindest jetzt nicht ausgeschlossen. Man wird dann eben sehen müssen, wie das Kartellamt das handhabt und auch was das OLG Düsseldorf dann gegebenenfalls dazu sagt oder der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs. Aber das ist schon auch kennzeichnend für diese Novelle auch in vielen anderen Bereichen, dass das Bundeskartellamt erheblich größere Spielräume nochmal kriegt, um tätig zu werden. Also da werden die bislang vielleicht an manchen Stellen strengen Voraussetzungen doch abgeschwächt.
Sie hatten eben auch das Stichwort Datenportabilität erwähnt. Ich kann mich erinnern, dass das ja schon seit längerem so ein netzpolitisches Petitum ist. Die Idee, dass man quasi seine Daten vom einen Netzwerk zum anderen mitnehmen können soll. Hintergedanke dabei wohl, dass es eben etwas leichter dadurch werden könnte, für neue, beispielsweise soziale Netzwerke überhaupt erstmal zu entstehen und eine Nutzerbasis zu entwickeln, wenn man beispielsweise seinen Facebook-Account zu dem neuen Netzwerk X einfach mitnehmen kann. Ist das tatsächlich das, was damit gemeint ist?
Genau, da geht es genau um diese Fragen und wir kennen das ja schon aus der Datenschutzgrundverordnung, da gibt es ja auch so einen Anspruch, dass man seine persönlichen Daten umziehen darf. Ist natürlich immer die Frage, wie funktioniert das dann in der Praxis und welche Daten sind genau davon umfasst? Ja, das ist natürlich schon irgendwie sehr schwierig, aber wenn sich jetzt eine Behörde wie das Kartellamt da dran setzt, hat das natürlich auch einen gewissen anderen Wumms, wenn ich das mal so sagen darf, als wenn das in unserem ja doch etwas notleidenden Datenschutzumsetzungsregime passiert.
Ja, das haben Sie schön umrissen, das Problem.
Ja, Sie haben das Wort Datenschutz jetzt gerade schon zweimal gebraucht. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Was bedeutet das denn für das Konkurrenzverhältnis von Bundeskartellamt einerseits und Datenschutzbehörden andererseits? Diese Frage ist ja ohnehin schon gestellt worden bei dem bisherigen Facebook-Verfahren des Bundeskartellamts und wird sich wahrscheinlich in der Zukunft noch verschärft stellen, wenn jetzt eben noch diese zusätzlichen Kompetenzen hinzutreten, oder?
Also da muss ich fast passen, weil der Gesetzentwurf dazu sehr, sehr wenig sagt. Und das ist auch so ein bisschen überraschend, dass man diese Thematik oder dieses Überschneidungsverhältnis, das, genau wie Sie gesagt haben, wir ja sehr, sehr ausgiebig diskutiert haben am Facebook-Fall, das wird eigentlich so ein bisschen links liegen gelassen. Was ich so interpretiere, dass also das Bundeswirtschaftsministerium sich da auf die Seite des Bundeskartellamts steht, dass da ja kein Problem gesehen hat, eben in dem Bereich tätig zu werden, wenn es eben auch wettbewerbliche Probleme gibt. Allerdings muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass das, was wir jetzt diskutieren oder die Datenschutzfragen, die stellen sich ja vor allem bei persönlichen oder nur bei personenbezogenen Daten. Und in dem Gesetzentwurf schimmert schon auch sehr, sehr stark immer durch, dass wir uns jetzt in eine zweite Dimension bewegen, die wir vielleicht noch nicht so deutlich auf dem Schirm haben, nämlich den Bereich B2B, also Business to Business, Internet of Things, Industrie 4.0, mit welchem Schlagwort auch immer Sie das bezeichnen wollen, wo es in erster Linie vielleicht eher um nicht personenbezogene Daten gibt oder Maschinendaten geht. Also das ist für die deutsche Industrie natürlich super wichtig, dass die, dass Siemens und Robert Bosch und VW und so weiter, dass die eben Daten über Produktionsfertigungen etc. austauschen können ohne weiteres oder eben Zulieferer bestimmten Zugriff auf andere Daten haben und so, wo sich vielleicht diese Datenschutzproblematik jetzt gar nicht so stark stellt, was aber vielleicht für die Wettbewerbssituation auf deutschen Märkten wichtig ist. Da sind aber natürlich, muss man zugeben, jetzt Google, Amazon, Facebook, Apple auch noch nicht so stark wie im Verbraucherbereich.
Das berührt wahrscheinlich den von Ihnen eingangs erwähnten zweiten Strang, zu dem ich gleich gerne auch nochmal kommen würde. Aber zunächst noch eine Frage zum Bundeskartellamt und Facebook. Bekanntermaßen läuft da ja schon ein Verfahren noch auf Basis des alten oder eben derzeit noch geltenden Rechts. Und da hat es ja eine ganz interessante Entscheidung des OLG Düsseldorfs gegeben, die ich jetzt mal so zusammenfassen würde, dass es das OLG in etwa gesagt hat, naja, vielleicht ist das, was Facebook hier macht, datenschutzrechtlich nicht ganz koscher, aber es fehlt sozusagen der spezifische Wettbewerbsverstoß in dem, was da möglicherweise falsch läuft. Ja. Kann man daraus irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen für diese neuen Kompetenzen?
Ja, es gibt schon in diesem Referentenentwurf gibt es so einige Stellen, an denen dieser Entscheid des Oberlandesgerichts, der ja im einstweiligen Rechtsschutz erging, also das ist jetzt auch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, das Hauptsacheverfahren läuft und der BGH hat die Sache jetzt auch vorliegen im einstweiligen Verfahren. Ich habe den Eindruck, dass manches aus diesem OLG-Urteil auch ja quasi korrigiert werden soll oder anders gerückt werden soll.
Also in dem Gesetzesentwurf.
In dem Gesetzesentwurf. Ja. Und mein Verständnis ist auch, dass der dann sogar anwendbar wäre, wenn man auf das Datum der letzten mündlichen Verhandlung abstellt, wenn das sozusagen rechtzeitig kommt, dann muss das Gericht, das dann am Zuge ist, vielleicht auch schon nach dem neuen Gesetz entscheiden. Und das würde dem Kartellamt wahrscheinlich über manche Klippen hinweghelfen, aber wahrscheinlich nicht über alle, die das OLG da aufgemacht hat. Also das OLG hat ja diesen Facebook-Beschluss des Bundeskartellamts wirklich in vielerlei Hinsicht für sehr problematisch gehalten. Und einige dieser Bedenken würden sich erledigen, wenn man das neue Recht, so es denn kommt, so anwenden würde.
Dann vielleicht nochmal kurz eben zu der zweiten Seite der Medaille. Sie sagten, Teile des Entwurfs zielen eher auch umgekehrt darauf, deutsche Unternehmen im Wettbewerb zu stärken. Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, das kann da ja nicht gerade explizit so drinstehen, sondern was sind das quasi für Formen der Regulierung, die dann eher deutschen Unternehmen zugutekommen?
Nee, ganz genau. Also das ist natürlich jetzt nicht, also prima vista ist es erstmal nicht europarechtswidrig oder ultraprotektionistisch oder so.
Das ist schon mal wichtig zu wissen.
Ja, also da möchte ich mich auch nicht festlegen vielleicht, aber wer weiß, was man da noch so findet. Aber so im ersten Eindruck stehen natürlich die, ist natürlich schon so, dass ein deutsches Wettbewerbsgesetz mit seinem Geltungsbereich hier natürlich in erster Linie auch deutsche Unternehmen betrifft. Also mal so ein ganz plastisches Beispiel ist, dass Unternehmen jetzt innerhalb von 6 Monaten beim Bundeskartellamt so eine Art Freifahrtschein kriegen können. Comfort Letter würde ich das in Anknüpfung an alte europäische Traditionen nennen, für ihre Kooperationen im Bereich Datenpooling, Zusammenarbeit im Internet of Things und so weiter. Da gibt es bei vielen Unternehmen, auch im Mittelstand, echte Grauzonen, wo die nicht so genau wissen, was dürfen wir überhaupt mit unseren Wettbewerbern jetzt absprechen, wenn wir uns beispielsweise auf einer Plattform treffen oder irgendwie Leistungen zusammenlegen. Ja? Also wenn Sie jetzt ans vernetzte Fahren denken oder an Smart Home oder so, da wirken ja zahlreiche Unternehmen zusammen. Und damit das funktioniert, müssen die Daten austauschen. Datenaustausch ist aber etwas, was wir im Kartellrecht kritisch sehen. Wettbewerber und Unternehmen sollen jetzt nicht so ohne weiteres mal sich über alles Mögliche abstimmen dürfen. Die sollen sich Wettbewerb machen, auch um Innovationen, auch um neue Lösungen und so. Und da gibt es jetzt eben beispielsweise das Anrecht, dass man dann mit seinen Kooperationsplänen zum Bundeskartellamt geht und sagt, könnt ihr da mal draufschauen, passt das so? Und innerhalb von 6 Monaten soll das Kartellamt dann entscheiden. Das ist verfahrensrechtlich eine echte, etwas Neues und etwas, was den Unternehmen wahrscheinlich sehr zugutekommt. Und im materiellen Bereich haben wir dann mehrere andere Stellschrauben, an denen gedreht wird. Also zum einen gibt es erleichterten Zugang zu Daten, was für viele Unternehmen in Deutschland eben wichtig ist, weil sie stark sind für, ich sage jetzt mal, die Hardware-Seite. Ja, wir haben tolle Produktion, tolle Ingenieure, aber wir haben eben vielleicht nicht so tolle Datensammler. Und wenn ich dann darauf angewiesen bin, dass mein Produkt irgendwie mit Daten ausgestattet wird, meine Maschine, damit das vernetzt besser läuft, dann habe ich jetzt erweiterte Zugangsrechte zu Daten. Ein anderes Beispiel, das
gegenüber ist anderen Unternehmen, die gegenüber die, anderen also Unternehmen. Man ist manchmal etwas schwierig, sich das so plastisch vorzustellen, was jetzt ein Anwendungsfall tatsächlich sein könnte. Also zum Beispiel, was weiß ich, vielleicht ein Fahrzeughersteller BMW will irgendwie irgendwelche halbautonomen Fahrfunktionen haben und hätte gerne meine bisherigen Routen von Google Maps. Wäre das zum Beispiel ein solcher Fall?
Genau, solche Fälle sind das, ja, und dann eben auch im industriellen Bereich, den wir eben jetzt so als Verbraucher oft nicht so richtig durchschauen, ja, also wo es einfach um die Produktion geht, die vernetzt wird, ja, wenn ich dann abgehängt werde als ein Unternehmen, weil ich nicht darauf zugreifen kann, welche Stückzahlen gerade im Unternehmen XY vom Band laufen und in welcher Geschwindigkeit und wo die wann wie hinverfrachtet werden und das aber dafür wichtig ist, damit ich mich in diesem Prozess einklinken kann, dann wäre das eben so ein Zugangsfall. Mhm. Ja. Und dieser Datenzugang soll erleichtert werden. Ich glaube, das ist in der praktischen Umsetzung auch sehr, sehr schwierig, wie immer bei Daten. Aber es ist ein Beispiel dafür, wo man versucht, okay, wir wollen jetzt wirklich auch diesen ganzen industriellen Sektor in Deutschland versuchen, wir versuchen wenigstens Steine aus dem Weg zu räumen, die vielleicht die da vielleicht noch im Weg sind. Ein anderes Beispiel ist, dass es so eine Abhängigkeitsregelung im deutschen Recht gibt. Also Unternehmen, die von anderen Unternehmen abhängig sind, da geht es gar nicht um Marktbeherrschung, sondern um eine überlegene Position, die dürfen von denen nicht behindert werden.
Und was wäre das für ein Fall zum Beispiel? Also wo können solche Abhängigkeiten entstehen?
Also das sind so ganz klassisch, sind das so die Fälle, so die Kfz-Werkstatt ist irgendwie darauf angewiesen, dass sie von BMW die neuesten Reparaturdaten kriegt. Ja, sowas beispielsweise. Das ist so klassisch das, was wir mit so Abhängigkeitsverhältnissen erfassen. Oder irgendwie ein Händler, der ein Produkt verkaufen will, das aber nicht kriegt von dem führenden Sportschuhhersteller und so. Und als Sportgeschäft braucht er das aber oder so. Ja, das sind so typische Abhängigkeitssituationen. Und diese Regeln, diese Anti-Behinderungsregeln, die standen bislang nur kleinen und mittleren Unternehmen offen und werden jetzt auch geöffnet für Großunternehmen, also für große Konzerne. Und jetzt ist die Überlegung dahinter, dass es eben sein kann, dass auch ein Unternehmen wie Allianz Versicherungen, ja, jetzt kein KMU im klassischen Sinne, ja, dass die beispielsweise gegen Amazon vorgehen können, weil sie von Amazon vielleicht abhängig sind in einem bestimmten Segment, wenn Amazon jetzt groß in den Versicherungspolicenhandel einsteigen würde. Ja, und da muss Amazon vielleicht gar nicht marktbeherrschend sein in dem Bereich, sonst käme man auch so dran, ja, sondern es würde eben schon so eine Abhängigkeitssituation reichen und das sogar für die großen Unternehmen, die natürlich ganz anders als die kleineren und mittelständischen Unternehmen auch in der Lage sind, sowas dann mal durchzusetzen, zum Beispiel auch im privaten Rechtsstreit vor dem Landgericht. Ja. Mhm. Also da, das ist auch eben so eine typische Erleichterung, wo ich sage, ja, da denkt man jetzt eben mehr an Siemens und andere als an den Verbraucher oder an das kleine mittelständische Unternehmen. Und das ist sozusagen der wettbewerbspolitische Impuls, den sich Peter Altmaier von diesem Gesetz dann auch erhofft.
Und jetzt sind ja Regeln das eine, ihre Durchsetzung das andere. Jedenfalls im Bereich Datenschutz sieht man ja, dass das oft keineswegs ein Gleichlauf besteht zwischen diesen beiden Dingen. Also besteht ja weitgehende Einigkeit, dass manches, was GAFA da so anstellt, eben eigentlich nicht mit europäischem Datenschutzrecht vereinbar ist, mutmaßlich, aber so richtig was dran ändern tut sich auch nicht. Ist das in diesem Fall anders? Also will sagen, ist das Bundeskartellamt tatsächlich in der Lage, auch schmerzlich Druck aufzubauen und spürbare Konsequenzen zu verhängen, die dann auch zu Änderungen des Geschäftsgebarens führen?
Ja und nein. Also wenn es eine Behörde kann, dann das Bundeskartellamt. Ja, also die sind schlagkräftig, die haben auch die Leute dafür, die das können, die haben die Kompetenzen dafür. Also das ist einfach eine Behörde, die, ich meine, siehe Facebook-Verfahren, wenn der Entscheid steht und durchkommt, dann ist das aus meiner Sicht wirklich ein Treffer ins Herz des Geschäftsmodells von Facebook, wenn Facebook seine Daten intern nicht zusammenführen darf. Und die Unternehmen halten sich dann auch an solche Verfügungen. Mhm. Ja, also die sind nicht zahnlos. Also das muss man schon sagen. Andererseits sollte man jetzt auch natürlich nicht verkennen, dass deutsche Behörden jetzt im globalen Maßstab in einer Wirtschaft immer nur so einzelne Entscheidungen treffen können, die vielleicht auch einen gewissen Signalcharakter haben, aber die sicherlich jetzt auch nicht die Wirtschaft komplett verändern. Ja, es geht ja, also das ist auch nicht die Aufgabe des Kartellamts. Das ist eben keine Regulierungsbehörde, sondern es geht immer um Einzelfälle. Es geht immer darum, ein Signal zu setzen, was wollen wir auf Märkten. Und dann gibt es ein Problem, das natürlich weiterhin besteht, und das ist, dass Behörden tendenziell immer zu spät kommen. Ja? Und das ist ja jetzt auch bei diesem ganzen GAFA-Thema einfach augenfällig. Wir haben die marktbeherrschenden Stellungen von Google mit 95% Marktanteil bei Suche oder so. Das haben wir jetzt seit 10 Jahren etabliert. Und jetzt fangen wir so langsam an, uns darüber Gedanken zu machen, wie man der ganzen Sache denn Herr werden könnte. Und dann trifft man eine Entscheidung, und die geht dann durch mehrere Gerichtsinstanzen und dauert 5 Jahre, bis sie ermittelt ist, und nochmal 5 Jahre, bis sie bei Gericht dann vielleicht auch Bestand hatte. Ja, das, also jetzt bei Facebook sieht man das gerade, glaube ich, ganz gut. Und das ist ein Problem, das erhalten bleibt. Der Bundeswirtschaftsminister hat in seiner Pressemitteilung zu dem Referentenentwurf geschrieben, das werde jetzt alles ganz anders, weil das Bundeskartellamt jetzt auch erleichtert einstweilige Maßnahmen durchsetzen könne. Das stimmt, das steht auch so in dem Gesetzentwurf, aber wenn man genauer über das Recht der einstweiligen Maßnahmen nachdenkt, dann weiß man auch, da geht es eigentlich nicht darum, Verfahren zu beschleunigen, sondern bestenfalls mal einen gegenwärtigen Zustand abzusichern. Ja? Also Juristinnen und Juristen kennen das noch so irgendwie aus den, was weiß ich, aus der sachenrechtlichen Entscheidung, wenn mal schnell noch irgendwie ein Grundstück gerettet werden muss, bevor es plattgewalzt wird oder so. Und sowas kann das Kartellamt jetzt auch erleichtert tun. Das wird die Verfahren aber letztlich nicht wahnsinnig beschleunigen. Und bevor man eine gerichtsfeste Entscheidung hat, in der man sagt, so, dafür zahlt ihr jetzt ein herbes Bußgeld oder das untersagen wir euch jetzt, muss man eben viel Sachverhaltsarbeit leisten, muss viel ermitteln, muss sich viel mit den Vertretern der Parteien auseinandersetzen. Und das dauert halt alles seine Zeit. Und das ist in dieser Internetwelt natürlich schon auch ein echter Haken an der Geschichte.
Alles klar. Und zunächst mal muss das Ganze auch noch verabschiedet werden. Auch das ist ja noch nicht ganz sicher. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt jedenfalls schon mal einen sehr viel besseren Überblick darüber, was da mutmaßlich auf uns zukommt. Und in diesem Sinne, vielen Dank, Herr Potzen.
Ja, herzlichen Dank und tschüss.
Sehr gerne. Tschüss.
Dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil, das diesmal in Aachen spielt.
Ihr merkt das jetzt, wir sind jetzt wieder bei dem Teil der Sendung, wo Corinna und ich schon einen Sitzen haben. Ja, also,
stimmt.
Also ich so. Mehr als du trinkst die ganze Zeit gar nicht. Ich schütte hier.
Ich merke schon, das wird wirklich immer leerer. Nee, das ist, seid ihr zutiefst gegönnt.
Okay, na gut.
Ja. Ich muss ja noch das Gerichtsurteil hier vortragen, weil das war eine ziemliche Sause. Übrigens, ich bin darauf aufmerksam geworden durch Frank Bräutigam, ein geschätzter Kollege in Karlsruhe von der ARD, der darüber ein bisschen gelästert hat auf Twitter, ganz liebevoll gelästert hat. Aber es ist auch wirklich eine großartige Pressemitteilung gewesen, die das Verwaltungsgericht Aachen tatsächlich abgesondert hat. Ich hoffe, das stimmt.
Ja,
das
stimmt.
Hab ich mir gerade nicht aufgeschrieben.
Es war das Verwaltungsgericht Aachen.
So, und es ging um einen Studenten der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule im 59. Semester. Das heißt, der Mann hat 30 Jahre lang studiert. Warum das hier eine Rolle spielt, sagen wir gleich. Dieser Mann nimmt regelmäßig das Sportangebot der Universität wahr, insbesondere die Sportart Schwimmen, ja. Und da gab es ein bisschen Querelen, weil er gerne in den Schwimmkurs 4, also Level 4, eingruppiert werden wollte. Und die Technische Hochschule hat das Ganze so umschrieben, die Leistungsstufe 4, mit den Worten: Alle, die sich für den Schwimmsport begeistern, aber die Stile noch nicht technisch sauber ausführen können, sind im Level 4 genau richtig. So, und dann ist das noch ein bisschen ausgeführt und so weiter und so fort. Und Teilnehmer des Kurses Level 3 fragen bitte bei der Übungsleitung nach, ob diese Voraussetzungen erfüllt werden. So, dieser Mann, der ja im 59. Semester studierte, wollte also in Level 4, hat sich angemeldet, durfte nicht mitmachen. Er wurde zurückgewiesen und gewiesen, und darum drehte sich ein. Das ist der Rechtsstreit. So, und das gerechte Urteil ist es deswegen, weil es kein echtes Urteil ist. Das heißt, das Gericht musste nicht entscheiden, sondern die beiden Seiten, zutiefst verfeindeten Seiten, haben einen Vergleich geschlossen, der folgendermaßen aussah, dass sich nämlich die Technische Hochschule hat sich verpflichtet, ja, die Voraussetzung transparenter zu gestalten, also genauer zu erklären, was man denn alles können muss. Ja, denn dieser Mann hat ja gesagt, Moment, ich habe das Schwimmabzeichen.
Ich bin begeistert und ich kann es noch nicht gut. Das war doch gerade viel Beschreibung der Voraussetzung.
Aber er hatte immerhin Silber und Gold und ich kann dir aus Erfahrung sagen, für Silber und Gold muss man ja zumindest die Baderegeln auch können. Ja. Das ist ja schon eine erweiterte Anforderung.
Genau. Vom einen zum anderen Becken ran.
So hat er gesagt, die habe ich doch und es ist doch irgendwie ganz offensichtlich, dass ich da irgendwie auch schon fit bin für. Ich meine, offensichtlich ist Level 4 nicht Level 5 und Level 6. Und das scheint dann noch weiter hoch zu gehen. Also jedenfalls, die Zulassungsvoraussetzungen werden künftig neu und transparenter gefasst werden und gleichzeitig darf dieser Mann im 59. Semester eben den bis zum Ende des Semesters den Level 4 zu Ende machen. Ja, genau. Da darf er eben weiter schwimmen, weil es ihm noch so viel Freude macht. Ich hoffe übrigens, auch anders als du, geht er dann auch regelmäßig dahin. Ja. Das Schöne ist, es gab noch einen Hinweis vom Verwaltungsgericht. Also offensichtlich hatten die in der Pressestelle wahnsinnig viel Spaß, weil die haben nämlich, der letzte Satz war nämlich, auf dieser Grundlage hat die Kammer von einem Ortstermin am Beckenrand einschließlich Vorschwimmen verzichtet. Und dann gab es noch den Zusatz, Vorschwimmen des Antragstellers, nicht der Kammer.
Achso, okay.
Ganz süß.
Ja, wirklich sehr süß. Aber du wolltest noch sagen, was ist mit dem, warum das jetzt wichtig ist, dass er im 59. Semester ist?
Der Grund, warum das genannt wurde, ist, es gibt keinen Grund. Es war, glaube ich, also ich habe die ganze Zeit diese Pressemitteilung gelesen und ich dachte so, warum wird erwähnt, dass dieser Mann im 59. Semester ist. Mhm. Es gibt gar keinen Grund, glaube ich. Also ich bin ziemlich sicher, dass...
Abgesehen von der Tatsache, dass es halt einfach geil für sich genommen erwähnenswert ist.
Ja. Wenn irgendjemand. Und dass auch da wahrscheinlich die Pressestelle gefeixt hat ohne Ende. Mhm. Was, ich möchte gar nicht wissen, was da für Karlauer gelaufen sind. Mhm. Und zwar ohne Pimps. Voraussichtlich, ja. Aber das so, nur so kann ich mir erklären, dass die das 59. Semester da reinkam, weil anders, also eine andere Erklärung gibt es dafür nicht. So, mit diesem launigen, gerechten Urteil beenden wir nun diese Sendung, diese sehr besondere historische Sendung.
Genau, weisen übrigens nochmal auf den Podcast für Deutschland hin, den ihr unbedingt auch abonnieren solltet, falls ihr das nicht inzwischen schon getan habt. Einfach mal nach FAZ Podcast für Deutschland suchen, der jetzt täglich erscheinende Nachrichten, Hintergründe und Analysen Podcast der FAZ. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback, nette Worte, Weiterempfehlungen ganz besonders, Abos am allermeisten und wir...
Aber auch auf iTunes, würde uns wirklich freuen, weil es uns auch nach vorne bringt.
Genau.
In den iTunes-Charts.
Ja, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, schöne Restwoche.
Ciao.
Prost.
Ciao.